für all diejenigen, die aus Nördlingen kommen oder einer Stadt ähnlich groß wie Nördlingen. Hast du dich jemals gefragt oder ist dir jemals der Gedanke gekommen, dass Nördlingen nicht der Nabel der Welt ist? Irgendwann, so du sitzt beim Kaffee oder du spazierst durch den Garten oder du fährst mit dem Auto und denkst, Mensch, ist irgendwie nicht der Mittelpunkt dieses Geschehens. Die UN sitzt in New York, in Brüssel hat die EU ihren Sitz, unsere Hauptstadt ist Berlin, der FC Bayern spielt in München, Mercedes produziert in Stuttgart und wir wohnen in Nördlingen, die meisten, viele. Wir haben McDonald's, was großartig ist, aber wir haben schon keinen H&M mehr. Wir haben ein Kino, aber zum Burger King hat es immer noch nicht gereicht. So, wir haben einen Bahnhof und ist schön, aber kein Flughafen. Wir spielen Fußball, aber nicht so erfolgreich, dass man unbedingt drauf stolz sein müsste. Und irgendwie merken wir, wenn wir so durch Nördlingen gehen, das ist schön, aber es ist nicht der Nabel der Welt. Es ist nicht der Mittelpunkt des Weltgeschehens. Und trotzdem, so finde ich, hat so eine Kleinstadt auch was Schönes. So dieser Kleinstadt-Flair, kurze Strecken, wenig Stau, sichere Straßen, saubere Schulen, viel Natur, sicher, schön, lebenswert. Man läuft zu Fuß durch die Stadt, man trifft Menschen, die man kennt. Man hat kurze Distanzen zu Freunden. Also, wie soll ich sagen, so Kleinstadt-Flair und Kleinstadt-Idylle hat irgendwie auch was. So, und mit Kleinstadt-Idylle und Kleinstadt-Flair habe ich auch überhaupt keine Mühe. Was mir aber so ein bisschen Mühe macht an Kleinstadt, ist manchmal so eine Kleinstadt-Mentalität. So ein Kleinstadtdenken. Ich weiß nicht, ob du weißt, verstehst, was ich sagen will. So. Aber manchmal, wenn man in Kleinstädten unterwegs ist, trifft man Menschen, die ihre Stadt zwar nett finden, schnuckelig und klein, aber irgendwie auch ihr Denken, ihr Leben, ihre Welt an dieses Setting angepasst haben. So, wir leben in einer kleinen Stadt und weil wir in einer kleinen Stadt leben, denken wir klein, fühlen wir klein, fühlen wir uns klein, reden wir klein, wir handeln klein. Was ich festgestellt habe, ist, dass Gott überhaupt nichts gegen Kleinstadt-Flair und Kleinstadt-Idylle hat, aber sehr viel gegen diese Kleinstadt-Mentalität im Sinne von Kleinstadt-Denken. Es ist überhaupt nicht biblisch, in einer Kleinstadt zu wohnen und klein zu denken. Im Gegenteil, Gott liebt es, das Kleine zu gebrauchen, um das Große zu bewirken. Und das finde ich faszinierend, wenn man so ein bisschen die Bibel durchschaut, an wie vielen Stellen Gott Freude daran hatte, das Kleine zu gebrauchen, um das Große zu bewirken. Jesus wurde wo geboren? In Bethlehem. Wo war die Hauptstadt der damaligen Weltmacht, der Römer? Das ist einfach. In Rom. Die Weltstadt der damaligen Zeit war Rom. Dort wurden tatsächliche Könige geboren. So, der Cäsar hatte wen als Thronfolger? Seinen Sohn. Wo wurde der geboren? Dort, wo er lebte. Wo lebte er? In der Hauptstadt. Wo war die Hauptstadt? In Rom. So, jetzt wurde Jesus in Israel geboren. Das war an sich schon klein. Also Israel, Jerusalem wäre die Hauptstadt gewesen. Selbst das wäre mickrig gewesen für den König. Jetzt hat Gott sich aber entschieden, seinen Sohn nicht mal in Jerusalem, in der Hauptstadt von Israel zur Welt zu bringen, sondern wo? In Bethlehem. Und in Bethlehem hat es wozu gereicht? Zu einer kleinen Hütte, irgendwo außerhalb, wo sonst keiner hin wollte. Nicht der Marktstadt, nicht das Hilton, nicht das Fünf-Sterne, nichts, was irgendjemand kannte, einfach irgendein Stall. Jesus wurde klein geboren als Kind, aber auch klein geboren in dem, wo er reingeboren wurde. Und das Interessante an dem Dienst und Wirken von Jesus ist, es blieb klein. Der Wirkungskreis von Jesus blieb klein, ein Leben lang. Jesus kam einmal aus Israel raus und es war als Baby, als seine Eltern vor Herodes geflohen sind, sind sie mal kurz in Ägypten gewesen. Und dann kam er wieder zurück und das Größte, was er sah, waren ein paar Wellen auf dem See Genezareth. Viele Kinder in unserem Setting sind schon weiter weg in Urlaub geflogen, als Jesus je war. Jesus wuchs auf in Nazareth. Die Menschen der damaligen Zeit haben gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Geboren in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth, gelebt in Israel. Wisst ihr, Israel ist in etwa so groß wie Sizilien. Bayern ist dreimal so groß wie Israel von der Fläche als Bundesland. Der Wirkungskreis von Jesus war sehr, sehr, sehr klein. Aber Gott hatte offensichtlich Freude daran, das Kleine zu gebrauchen, um was ganz, 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 ganz Großes zu bewirken. Der beste, größte und erfolgreichste König, den Israel je hatte, war König David. König David wurde wo geboren? In Bethlehem. Dasselbe Problem, wie Jesus auch schon hatte. Nicht dort, wo die Könige geboren wurden, abgesehen davon, dass Israel gar keinen richtigen König hatte. So, David wurde geboren in Bethlehem. Und in Bethlehem wurde er geboren in die Familie von Isai hinein. Isai hatte, ich glaube, 7 Söhne, wovon David unglücklicherweise der Jüngste und der Kleinste war. Und als Gott irgendwann Freude hatte, einen neuen König auszuwählen und warum auch immer sein Augenmerk auf Bethlehem richtete, zufällig auf die Familie von Isai, da war David irgendwie so nah dran, König zu werden, wie er es wahrscheinlich nie für möglich gehalten hätte. Und trotzdem war er irgendwie ganz weit weg, weil alle hatten ihn übersehen. Der Prophet kommt ins Haus und sagt, Isai, bring mal alle Söhne. Also ich weiß nicht, was man alle falsch verstehen kann. Also kennt ihr diese Geschichten, wo irgendwelche Väter ihre Kinder am Autobahnrasthof vergessen? Und denkst, seid ihr völlig bescheuert? Also du hast 3 Kinder und vergisst 2 davon. Isai wurde gebeten, alle Söhne zu bringen, die er hatte. Und er bringt einen zu wenig. Das ist so ein bisschen wie, wenn Jogi Löw die 11 Spieler auswählt, die beim WM-Finale spielen sollen. Und die Mannschaft ist schon in der Kabine. Die Aufstellung wird schon an die Wand rangepinnt. Und du bist draußen im Mickey-Maus-Kostüm und musst Eis verkaufen. Das ist relativ weit weg vom WM-Finale. So, David war beim Schafehüten, während der neue König von Israel nominiert wurde. Da lief eine Castingshow und er wurde nicht eingeladen. Und trotzdem hatte Gott keine Mühe, den David von der Schafweide, den Jüngsten, den Kleinsten, den Vergessenen, auszuwählen und zum König über Israel zu setzen und ihn zum erfolgreichsten König des ganzen Landes in allen Zeiten zu machen. Warum? Weil Gott es offensichtlich liebt, das Kleine zu gebrauchen, um das Große zu bewirken. Die ganze Geschichte des Volkes Israel ist irgendwie eine God-Story, also nicht nur die Geschichte von David, sondern die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Stell dir vor, du bist Fußballtrainer und du hast den Jackpot als Fußballtrainer gewonnen und du darfst dir irgendeine Mannschaft dieser ganzen Welt auswählen, mit der du zu WM fahren möchtest, um allen zu zeigen, dass du ein guter Trainer bist. Welche Mannschaft würdest du wählen? Vor einem halben Jahr wären wir uns wahrscheinlich relativ sicher gewesen, dass es Deutschland sein muss. Ist gerade ein bisschen schwierig. Die Spanier sind immer ganz gut dabei. Franzosen, aktueller Weltmeister, Brasilianer. Da gibt es so ein paar Mannschaften, wo man sagt, auf die würde man wahrscheinlich setzen, wenn man zeigen möchte, dass man ein guter Fußballtrainer ist. So, die Holländer meistens nicht so wirklich. Die Engländer kommen auch mit mehr Vorschusslobären, wie es die am Ende dann wirklich so. Die Italiener waren, glaube ich, schon länger nicht mehr überhaupt bei einer Weltmeisterschaft dabei. Das ist eine andere traurige Geschichte. So. Aber stell dir vor, niemand von uns würde auf die Idee kommen, Island auszusuchen, stimmt's? Niemand, der ein bisschen einen Plan von Fußball hat und der Fußballwelt zeigen möchte, dass er ein guter Fußballtrainer ist, würde sagen, wenn ich eine Mannschaft mir auswählen dürfte für die WM, um aller Welt zu zeigen, dass ich ein guter Coach bin, gib mir die Isländer. Diesen Zahnarzt und den Rechtsanwalt und den Postboten. Ich glaube, jetzt stell dir vor, jemand ist tatsächlich so kühn und so verrückt und wählt die Isländer aus und fährt mit denen zur WM und holt den Pott. Was für eine Geschichte. Als Gott das Volk Israel auswählte und sich festlegte, anhand dieses Volkes Geschichte schreiben zu wollen, an deren Geschichte jeder erkennt, dass Gott Gott ist, gab es doch gar kein Volk. Was Gott auswählte, war ein alter Mann und eine alte Frau namens Abraham und Sarah, die keine Kinder bekommen konnten. Und Gott sagt, euch will ich und anhand von euch und eurer Geschichte werde ich zeigen, dass ich Gott bin. Und Gott legt sich fest und sagt, ich werde eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und sagt, mit euch zwei. Die konnten keine Kinder kriegen. Rein menschlich gesehen, die komplett falschen. Rein göttlich gesehen, genau diejenigen, die Gott haben wollte. Warum? Weil es für alle Welt offensichtlich war, wenn es Gott mit denen hinbekommt, dann ist ihm alles möglich. Wenn Gott aus Abraham und Sarah ein Volk machen kann, dann kann er alles machen. Und das ist der Grund, warum es Gott liebt, wieder und wieder und wieder das Kleine auszuwählen, um das Kleine zu gebrauchen und was Großes zu bewirken. Noch eine Geschichte, Gideon. Gideon lebte so in dieser Zeit, wo Israel noch keine Könige hatte, die so, also wie Könige dann immer die Thronfolge an die Söhne übergeht, sondern wo Gott individuell für verschiedene Zeiten unterschiedliche Leitungspersönlichkeiten auswählte, Männer und Frauen, wie er sie gerade eben brauchte. Und in dieser Zeit hatte Israel eine riesen Not, die Midianiter fielen immer wieder ins Land ein, gerade dann, wenn die Ernte reif war. Alle Arbeit machten Israeliten, aber die Ernte übernahmen die Midianiter. So, und es war so frustrierend und existenziell bedrohlich, dass die Israeliten sich nicht mehr zu helfen wussten und zu Gott schrien, sagten, Gott, komm und hilf uns. Und Gott wählt Gideon aus, schickt einen Engel zu Gideon und der Engel sagt zu Gideon, Kapitel 6, Vers 14 im Buch der Richter beschrieben, Gideon, geh in dieser deiner Kraft, in deiner Kraft und du wirst Israel aus der Hand Midians retten, habe nicht ich dich gesandt. Und Gideon sagt, come on, endlich, endlich einer, der mich sieht. Mein Training, meine Bildung, mein Potenzial, come on, let's do it. Überhaupt gar nicht. Gideon fällt in sich zusammen, sagt, Herr, bitte Herr, womit soll ich Israel retten? Was habe ich, was helfen könnte, die Midianiter zu besiegen? Siehe, sagt er, meine Tausendschaft, meine Sippe, meine Familie ist die unbedeutendste in Manasse. Also Israel hatte 12 Stämme, so 12 Tribes. Und der Stamm Manasse war einer, ein Zwölftel von Israel. Und innerhalb dieses Stammes gab es verschiedene Sippen und Familien. Und Gideon sagt, ich bin nur Teil eines Stammes, ein Zwölftel von Israel. Und innerhalb dieses Stammes gibt es verschiedene Sippen. Und meine Sippe ist die unbedeutendste im ganzen Stamm. Und innerhalb dieser Sippe, dieser Familie, bin ich auch noch was? Der Jüngste. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht bist du auch der Jüngste oder die Jüngste. Vielleicht warst du nicht mal geplant. Vielleicht kennst du deinen leiblichen Vater gar nicht. Und es hat dein Leben geprägt. Wisst ihr, Gideon hatte keine Minderwertigkeitskomplexe, der war einfach Realist. Der wusste, dass er der völlig Falsche für diesen Auftrag war. Aber offensichtlich hatte Gott Freude daran, genau diesen Gideon, den kleinsten und jüngsten in der unbedeutendsten Sippe dieses Stammes Manasse auszuwählen, um Geschichte zu schreiben, an denen alle Menschen erkennen können, wie groß Gott ist. Als Gideon irgendwann an den Punkt kommt und sagt, okay, give him a try, lass es uns versuchen, kriegt das wie auch immer zusammen 32.000 Männer zum Krieg zusammen zu scharen. Ich finde, 32.000 Mann ist ein Anfang, ist gut. So für, wenn du gedacht hast, du bist niemand und auf einmal stehen 32.000 Mann hinter dir, wie großartig. Und zum ersten Mal in seinem Leben bekommt Gideon so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass Gott ihn vielleicht zu irgendetwas gebrauchen könnte. Und genau in dem Moment, wo Gideon so ein bisschen Selbstbewusstsein aufbaut, so ein bisschen Hoffnung, grätscht Gott dazwischen, schaut ihn an und sagt, Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu groß. Das Volk, das bei dir ist, ist zu groß, als dass ich Midian in ihre Hände geben könnte. Noch nie in der Militärgeschichte war eine Armee zu groß, um zu gewinnen. In der Regel ist man zu wenig. Stimmt's? Das ist schon am Schulhof, auf dem Kindergarten so. In der Regel ist deine Clique zu klein und nicht zu groß. Und Gott schaut Gideon und sagt Gideon, ich habe ein Problem. Das sind zu viele. Und Gott spricht zu Gideon, er soll die ganzen 32.000 Mann zusammensammeln und all denjenigen erlauben, nach Hause zu gehen, die Angst haben. Von 32.000 Männern haben 22.000 Angst, in den Krieg zu ziehen. Kein Wunder. 22.000 Mann gehen nach Hause und Gideon denkt, wenn wir eine Chance hatten, dann hatten wir sie. 10.000 bleiben übrig, mit ein bisschen Resthoffnung. Und Gott schaut Gideon an, Kapitel 7, Vers 4, und Gott sagt, noch immer ist das Volk zu groß. Wie viele bleiben am Ende übrig, die Bibel kennen? Muss man nicht kennen, aber kann man kennen. 300. 300 Männer lässt Gott für Gideon übrig. Wie geht die Geschichte weiter? Anstatt dass die sich ein paar Panzer bauen und ein paar, verstehst du, Wunderwaffen kreieren, sagt Gott, alles, was ihr mitnehmen sollt, ist ein Tonkrug. Da steckt man eine Fackel rein, was militärisch völlig idiotisch ist. Als Letzte, was ich will in einer dunklen Nacht, wenn ich angreife, ist, dass jeder weiß, wo ich bin. Das ist eine andere Geschichte. Und dann sagt Gott, nimmt jeder was mit? Eine Trompete. Großartig. Kannst du dir vorstellen, wie sie alle so ihre Flöten auspacken? Blockflöte, C-Dur und in den Krieg ziehen? Vielleicht haben sich alle totgelacht, keine Ahnung, was Gott. Das macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber Gott bringt Gideon an einen Punkt, wo er spürt, eigentlich haben wir keine Chance. Eigentlich müssen wir es gar nicht versuchen. Wenn wir irgendwie lebend da rauskommen, dann nur, weil Gott groß ist. Und Gott sagt, jetzt haben wir einen Deal. Jetzt haben wir einen Deal. Jetzt können wir arbeiten. Weißt du, ob du das kennst in deinem Leben? Dass Gott dich an einen Punkt bringt, wo du eigentlich resignierst. Du sagst, Gott, verloren, alles versucht. Ich habe mit 32.000 Mann gekämpft, ich habe mit 10.000 Mann gekämpft, ich habe mit allem gekämpft, was ich hatte zu kämpfen. Und jetzt stehe ich da und habe wie nackt. Und Gott sagt, jetzt haben wir einen Deal. Jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Warum macht Gott das so? Nicht, weil Gott ein Sadist ist, sondern weil Gott sagt, Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine eigene Hand hat mir geholfen. Gott liebt es, dich und uns an den Punkt zu bringen, wo für dich und für alle Umstände klar ist, dass wenn das Ding funktioniert, dann nur, weil Gott groß ist. Und das ist, was so schwierig ist. Das ist das, was uns so schwerfällt, weil wir so gerne selber kämpfen, weil wir so gerne selber stark sein wollen. Und das ist das, warum wir denken, wenn wir in einer kleinen Stadt leben, dann leben wir in einer kleinen Welt mit wenig Einfluss, mit kleinem Denken. Wir passen unser Denken unseren Ressourcen an, stimmt's? Das ist eigentlich das, was passiert. Wir schauen unsere Stadt an, wir schauen unsere Gebäude an, wir schauen unseren Pastor an, wir schauen das an, was wir haben und wir denken, das wird ziemlich mickrig. Das wird eine kleine Geschichte. Und genau an dem Punkt, wo wir schaffen, unsere Mickrigkeit unter Gott zu stellen und nicht über Gott zu stellen, schaut Gott dich an und sagt, jetzt haben wir einen Deal. So, Gott hat keine Mühe mit deiner Mickrigkeit, mit deiner Kleinstadt, solange du ihn drüber stellst. Solange du deine Begrenztheit über Gott stellst, hat immer deine Begrenztheit, deine Kleinstadt, deine Kleindenken, hat immer das Sagen. Aber wenn wir es schaffen, das Ding umzudrehen und sagen, Gott, hier unten ist eine Kleinstadt, hier unten ist ein kleines Flair, hier unten ist irgendwie so wenig, hier unten bin nur ich. Und wir stellen Gott drüber, dann kann Gott Wunder tun mit Abraham und Sarah, mit einem alten Ehepaar, die keine Kinder bekommen. Kann Gott ein Wunder tun mit Gideon, der Kleinste in seiner Sippe im Stamm in Manasse war, mit 300 Mann gegen ein großes Volk der Midianiter. Sag niemals, du wärst zu gering oder hättest zu wenig, um einen Unterschied für Gott machen zu können. In deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Straße, in deiner Schule, in deinem Kindergarten, an deinem Arbeitsplatz, in dieser Welt. Gott liebt es, das Kleine zu gebrauchen, um das Große zu bewirken. Wisst ihr, es geht nicht um die Größe deiner Stadt. Wenn Gott dir was geben möchte, geht es nicht um die Größe deiner Stadt, nicht um die Größe deiner Familie, nicht um die Größe deiner Schulbildung. Ich vermute mal, dass die wenigsten von uns wissen, wo Palo Alto ist. Ist auch nicht wichtig. Aber die allermeisten von uns kennen Tesla. Tesla hat seinen Hauptsitz wo? In Palo Alto. Die meisten von uns, die ein Haus haben, haben Dübel und Schrauben der Firma Wirth verbaut. Und die tun einen großartigen Dienst, obwohl kein Mensch von uns weiß, wo der Hauptsitz ist, in Künzelsau. In einem kleinen Dorf nördlich von Schwäbisch Hall, wo ich aufgewachsen bin. Teddy Bär. Steif Teddybären sind eine Weltmarke. Und die werden wo produziert oder wo entwickelt? Wo wurden die gegründet? In Giengen an der Brenz. Wir haben Leute im Gospelhaus in Aalen in leitender Funktion beim Zeiss, eine Weltfirma. Die sind verantwortlich. Wir haben einen Mitarbeiter bei uns, der ist Vertriebsleiter für komplett Südamerika. Die haben 100 Mitarbeiter, die sie steuern von Aalen aus für Südamerika und Mexiko. Millionen Umsätze. Von wo wird das Teil gesteuert? Von Oberkochen. Das ist ein Dorf, da gibt es mehr Angestellte der Firma Zeiss als Einwohner. Kein Witz. Oberkochen. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal von Hugo Boss gehört. Und es klingt irgendwie nach New York, Paris, Mailand, so diese Modestädte. Hugo Boss hat seinen Sitz in Metzingen, am Fuße der Schwäbischen Alb, wo immer das ist. Beinahe jedes Kind auf dieser Welt kennt Turnschuhe mit 3 Streifen. Kein Kind in Afrika weiß, wo Herzogenaurach ist. Spielt auch keine Rolle. Das Kind muss nicht wissen, wo Herzogenaurach ist. Das Kind muss wissen, was Adidas ist. Adidas Schuhe, Adidas Kleidung, Adidas Fußball und all diese Geschichten. Hauptsitz in Herzogenaurach, ein kleines Städtchen in der Nähe von Fürth bei Nürnberg. Nur weil du in einem kleinen Setting lebst oder in einem kleinen Setting geboren bist, heißt es nicht, dass dein Einfluss klein sein muss. Dass dein Glaube klein sein muss. Dass dein Wirkungskreis klein sein muss. Ich habe gestern eine Predigt gehört von Leo Bigger. Der sagt, alle großen Firmen, viele große Firmen, Apple, Amazon, Google, wurden wo gegründet? In der Garage. So, wenn du eine Garage hast, sagt er, gibt es keine Ausreden dafür, dass Gott dich nicht gebrauchen könnte, um diese Welt auf den Kopf zu stellen. Wir als Gemeinde haben mehr als eine Garage. Wir haben ein Haus, wir haben ein Gebäude, wir haben eine Rutsche, wir haben eine Kaffeemaschine. Was sollte Gott daran hindern, uns zu gebrauchen, um Einfluss zu nehmen, der weit über Nördlingen und das Ries hinausgeht? Ich glaube, das Problem für Gott ist nicht deine Kleinstadt, und deine Herkunft und deine Familie, das einzige Problem für Gott sitzt zwischen deinen Ohren. Das ist das, womit Gott zu kämpfen hat. Nicht mit deinem Stammbaum, nicht mit deiner Herkunft, nicht mit deinen Zeugnissen in der Schule. Wisst ihr, ich kenn Pastoren, die sind Legastheniker. Die predigen wie ein Wasserfall. Du könntest ein Buch schreiben, wenn du die Predigten skriptierst, wie auch immer. Aber die sind Legastheniker. Die können nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben. Ich kenn Pastoren, die predigen vor Tausenden von Menschen, haben einen Bekannten, Werner Nachtigall in Berlin. Der sagt, wenn meine Englischlehrerin wüsste, was ich heute tue, die würde in Ohnmacht fallen. Ich war die Vollniete in der Schule. Der predigt heute in Afrika vor wirklich Tausenden von Leuten. Nicht, weil er groß ist, sondern weil Gott groß ist. Er schreibt Büchlein, wo das Evangelium erklärt wird. Millionenfache Auflage. Und sagt, alles hat angefangen mit einem 5 in Englisch. So, sei entspannt. Gott hat keine Mühe, das Kleine zu gebrauchen, um was Großes zu bewirken. Habe ich gefragt, warum tun wir uns als Menschen, die in einer Kleinstadt leben, oft so schwer, auch als Gemeinde, groß zu denken? Es mag sein, dass es ein bisschen mit Erfahrungswerten zu tun hat. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Hat auch ein bisschen mit Minderwertigkeit vielleicht zu tun. So, wenn wir als Gemeinde in Stuttgart wären, in Hamburg wären, in München wären, dann wäre die Geschichte anders, aber sind wir halt in Nördlingen. Es hat, jetzt wird es ein bisschen offensiver, hat vielleicht auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Wir denken, wenn Gott unsere Gemeinde gebrauchen würde, um deutschlandweiten Einfluss zu nehmen, Könnte es sein, dass du einen Teil davon beitragen solltest, von dem, was Gott tun möchte? Könnte es sein, dass deine Bequemlichkeit ein bisschen unbequemlich wird? Vielleicht hat es auch ein bisschen mit Egoismus zu tun. Wir wollen gar nicht, dass unsere Gemeinde groß wird. Weil so klein und schnuckelig, so lieben wir sie halt. Warum? Weil sich alles um uns dreht. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit Kleinglauben zu tun. Schaust deinen Pastor an und denkst, wahrscheinlich nicht. Es wird schwer. Vor allem Glauben für Gott, das wird schwer. Und irgendwie ist manchmal so eine Mischung. Wir wachsen in einer Kleinstadt aus und da kommen Erfahrungswerte, kommt ein bisschen Minderwertigkeit, kommt ein bisschen Bequemlichkeit, ein bisschen Egoismus, ein bisschen Kleinglaube. Und auf einmal sind wir wie in so einer kleinen Box und denken, das Größte, was in unserem Leben passieren kann, spielt sich in dieser kleinen Box ab. Aber dass wir sagen, dass Gott es liebt, diese kleine Box zu sprengen und was Großes zu machen. Nicht zahlenmäßig, nicht finanzenmäßig, aber an Einfluss, an Wirkungsgrad, an Wirkungskreis. Gott liebt es. Und was wir lernen müssen als Gemeinde und jeder Einzelne von uns ist, dass es am Ende nicht um Äußerlichkeiten geht. Nicht um die Größe des Äußeren, sondern des Inneren, des Potenzials, das Gott reingelegt hat. Jesus sagt seinen Jüngern, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das ein Mensch nahm, auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und seinen Zweigen nisten. Jesus nimmt dieses Beispiel vom Samenkorn, von eines Senfkorns, mit der kleinsten Same, den es gibt, und sagt, diese kleine Same wirkt so klein und unscheinbar. Kein Mensch würde denken, dass aus diesem Samen was Großes wachsen kann. Aber die Natur lehrt uns, die Größe des Samens bestimmt nicht die Größe der Pflanze, die am Ende bei rauskommt, sondern die DNA, die in diesem Senfkorn, in diesem Samen liegt, die bestimmt die Größe dessen, was am Ende rauskommt. So, Jesus sagt, das Reich Gottes hat vielleicht eine kleine äußere Hülle, aber ein Riesenpotenzial und eine Riesen-DNA, die in ihm verborgen ist. Was muss passieren, dass das Senfkorn groß werden kann? Es muss sterben. Was sterben muss, ist deine Erfahrungswerte, deine Minderwertigkeit, dein Kleinglauben, deine Bequemlichkeit, dein Egoismus, auch als Gemeinde. Aber wenn wir bereit sind, das in die Erde reinzulegen, sag Gott, wir bringen dir unsere Erfahrungswerte, wir bringen dir unser Minderwertigkeitsgefühl, wir bringen unsere Bequemlichkeit, unser Egoismus, unser Kleinglaube. Und wir wollen einfach mal gucken, was passiert, wenn all das stirbt und das Potenzial, das du in uns als Gemeinde reingelegt hast, zur Entfaltung kommt. Und Gott sagt, auf einmal wird das Reich Gottes, das so ein kleiner Senfkorn ist, zu einem großen Baum, zu welchem die Vögel des Himmels kommen, um dort zu nisten. Was für ein Bild auf Gemeinde. Eine Gemeinde, die ihre Erfahrungswerte, ihre Minderwertigkeit, ihr Egoismus, ihr Kleinglauben, ihre Faulheit aufgibt und sagt, Gott, mach was draus. Und auf einmal so schön und so groß wird, dass Leute von allen Ecken der Gesellschaft und Rändern der Stadt herkommen. Warum? Weil sie dort Sicherheit, Nahrung und Zuhause finden. Wie ein Vogel, der in einen Baum fliegt und ein Nest baut. All das, sagt Jesus, liegt da drin, wo Menschen sich treffen und Gemeinde bauen. Was es braucht, ist, dass das Senfkorn stirbt. Dass ein paar Dinge in unserem Denken zwischen unseren Ohren absterben, damit Gott zum Zuge kommen kann. Bei Gideon müssten 22.000 Menschen gehen. Da musste was sterben, damit das Potenzial freigesetzt werden kann. Hat manchmal auch mit Risiko zu tun. Jesus erzählt ein Gleichnis von Talenten, von der Währungseinheit. Und es sagt, ein Großgrundbesitzer ging aus der Stadt und gab seinen Knechten Talente, Geld. Ein Talent, zwei Talent, fünf Talente. Er sagt, macht was draus. Der Erste setzt seine fünf Talente ein, riskiert etwas und gewinnt fünf dazu. Der Herr kommt zurück und sagt, du guter und treuer Knecht, über wenigem warst du treu, ich werde dich über vieles setzen. Der Zweite kommt, hat eine andere Einheit bekommen, nur zwei. Spielt keine Rolle. Egal, ob Gott dir eins, zwei oder fünf gegeben hat, ist nicht der Punkt. Wenn Gott dir etwas gegeben hat, ist, was er möchte, dass du es einsetzt. Nicht mehr und nicht weniger. Lass den neben dir machen, was er macht. Lass die Gemeinde da drüben machen, was sie macht. Ist nicht der Punkt. Was Gott möchte, ist, dass du das, was er dir gegeben hat, einsetzt. Der zwei bekommen hat, setzt es ein, macht aus zwei vier und bekommt genau dasselbe Lob, wie der fünf bekommen hat. Warum? Weil er genau dasselbe gemacht hat. Er hat es eingesetzt, es hat sich vermehrt und der Herr sagt, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, ich werde dich über vieles setzen. Und dann kommt der, der nur eines bekommen hat. Und sein Problem war nicht, weil er nur eines bekommen hat, sein Problem war, weil er es vergraben hat. Der hatte Angst, es komplett zu verlieren. Und in seiner Angst, es zu verlieren, hat er angefangen, es zu bewahren und zu vergraben. Und der Herr kommt zurück und sagt, du böser und fauler Knecht, nehmt ihm den Zehntner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Was war sein Fehler? Sein Fehler war nicht, weil er nur eins bekommen hat. Sein Fehler war, weil er es bewahren wollte. Eine der Lektionen dieser Geschichte, die Jesus uns lehrt, die größte Garantie, etwas zu verlieren, hast du dann, wenn du es bewahren möchtest. Übertrag diesen Gedanken mal auf Gemeinde. Zu viele Gemeinden versuchen, ihre Gemeinde zu bewahren. Und in dem Versuch, Gemeinde zu bewahren, haben sie die größte Garantie, sie zu verlieren. Weil Gott dir und mir und uns nicht eine Gemeinde gegeben hat, um sie zu bewahren, sondern einen Unterschied zu machen in unserer Gesellschaft. Und wenn eine Gemeinde sich nur noch um sich selber dreht, ums Bewahren, dann braucht sie diese Gemeinde nicht mehr. Macht keinen Sinn für Gott, in eine Gemeinde noch Ressourcen reinzupumpen, Finanzen, Menschen, was auch immer, wenn die Gemeinde sich nur noch darum dreht, Christen zu bespaßen. So, die größte Garantie, eine Gemeinde zu verlieren, ist, wenn wir sie bewahren wollen. Was ist die Lösung, wenn du das bewahren möchtest, was du bekommen hast, ist zu riskieren, einzupflanzen, es sterben zu lassen mit dem Risiko, dass es nicht wächst. Aber auch mit dem Potenzial, dass es wachsen kann. Und ich glaube, das ist der Punkt für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde. Da muss was sterben an Kleinglaube, an Bequemlichkeit, an Erfahrungswerten, an Minderwertigkeitskomplexen. Damit das Potenzial, das Gott in dich und in uns als Gemeinde reingelegt hat, zur vollen Entfaltung kommen kann. Gott hat überhaupt keine Mühe mit wenig. In der Apostelgeschichte lesen wir eine Geschichte, wo Paulus nach Ephesus kommt, da waren 12 Männer, etwa 12 Männer, eine Kleingruppe. Das ist nicht viel. Das ist heute nicht viel und es war damals nicht viel. Aber es hat ausgereicht, um 2 Jahre später, heißt es, ganz Asien zu erreichen, dass jeder wusste, wer Jesus Christus ist. Zugegebenermaßen war deren Asien ein bisschen kleiner wie unser Asien. Die wussten noch nicht, dass es Japan gibt, die Mongolei und Russland und was da alles zu Asien gehört. Ihr Asien war vielleicht eher so Kleinasien, was wir heute als Türkei bezeichnen. Aber in diesem Spektrum, 12 Männer plus Paulus plus der Heilige Geist, 2 Jahre und die ganze Gegend wusste, dass Jesus Christus Gottes Sohn gekommen ist, in Bethlehem geboren, in Golgatha gestorben, um Sünde zu vergeben und Leben zu verändern. So klein ist für Gott nicht ein Problem, überhaupt gar nicht. Auch dein Zweifel ist für Gott kein Problem. Letzter Gedanke. Jesus gibt seinen Jüngern den letzten Abschiedsgruß. Jesus versammelt seine Jünger letztes Mal, Matthäus Kapitel 28. Als sie ihn sahen, heißt es, warfen sie sich nieder. Einige aber zweifelten. Einige der Jünger, die lange Zeit mit Jesus unterwegs waren, hatten echte Zweifel. Viele Fragen in dem Herzen. Ist es wirklich wahr? Kann es wirklich stimmen? Vielleicht bist du heute Morgen hier drin und denkst, ich weiß nicht so recht. Das mit Jesus, die Bibelgeschichte, ist es wirklich wahr? Und das sind Zweifel da. Und das Gute an der Geschichte ist, Jesus hat kein Problem mit deinen Zweifeln. Jesus hatte auch kein Problem mit den Zweifeln seiner Jünger. Jesus trat zu ihnen, heißt es, und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu behalten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ziemlich unsensibel, würde ich sagen. Also Jesus hat eine Truppe von 12, 20 Männern um sich herum und er sieht und er spürt, wie sie in sich zweifeln, wie sie kämpfen. Und Jesus hat das Ziel, dass alle Welt, alle Menschen, alle Völker, alle Sprachen wissen, wer er ist, zu ihrem eigenen Guten. Ein guter Leiter hätte den Zweifel seiner Mitarbeiter gesehen und gesagt, Jungs, lasst uns die Zielvorgabe ein bisschen kleiner machen. Ich spüre, das überfordert euch. Ich will euch nicht kaputt machen. Lass uns sagen, vielleicht schaffen wir Jerusalem. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir Bethlehem noch mit reinnehmen in unsere Geschichte und sowas. Aber lass mal unsere Vision eurem Zweifel anpassen. Aber es ist nicht das, wie Gott denkt. Gott hat keine Mühe mit deinem Zweifel und auch nicht mit meinem Zweifel. Solange wir es Gott zur Verfügung stellen und unser Zweifel nicht unser Denken, unser Handeln und unser Reden beeinflusst. Zweifel wird dann ein Problem, wenn es dich bestimmt. Weil dann macht es dein Reden klein, dein Denken klein und dein Handeln klein. Aber solange du sagst, da ist ein Zweifel in meinem Herzen, aber ich gebe diesem Zweifel nicht das Recht, mein Denken, mein Handeln und mein Reden zu steuern, hat Gott mit Zweifel kein Problem. Bring ihn mit, grenz ihn nicht aus, sei du, sei ehrlich, zieh keine Maske auf, nicht im Gottesdienst und sonst auch nirgends, hilft gar nichts, braucht auch nichts. Sei ehrlich, bring deinen Zweifel mit. Aber pass auf, dass dein Zweifel und deine Kleinstadtmentalität nicht dein Reden, dein Denken und dein Handeln bestimmt. Und ich weiß, dass immer so ein bisschen eine Gratwanderung ist zwischen Hochmut und Demut. Und so, aber ich glaube, manchmal sind wir so demütig, dass wir uns nicht nur selber demütigen, sondern dass wir Gott gleich mit demütigen. Wir reden das Leiden, was Gott gemacht hat. Und ehrlicherweise hilft es niemandem. Kennt ihr das? So, wir erzählen Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat, aber weil wir uns selber demütigen wollen, warum auch immer, erzählen wir die Geschichte so, dass am Ende Gott auch keine Ehre abbekommt. Und so, und manchmal machen wir das Gleiche als Gemeinde. Wir reden uns so klein und so unscheinbar, weil wir denken, es würde irgendjemand helfen. Tut's aber nicht. Wisst ihr, wir waren vor zwei Wochen auf Elevate, einer Jugendkonferenz, und unsere Gospelhouse-Band hat gespielt. Nördlingen, Aalen und Heidenheim zusammen. Und ich will die nicht besser machen, wie sie waren. Aber die waren genial, großartig, gesalbt, begabt, begnadet. Wir sind gesprungen, wir sind geklatscht, wir sind auf den Boden gelegen und haben gekniet, wir haben geweint, da war alles dabei. Ich würde sagen, wir hätten eine Live-CD machen sollen, die hätten wir verkaufen können. Das war so gut. Und ja, vielleicht ist manches klein, aber es hindert Gott nicht, mit dem Kleinen was zu machen. Und wer sagt, dass wir nicht irgendwann eine CD schreiben werden? Wer sagt, dass es nicht irgendwann Worship Nights geben wird mit der Gospel House Band? Wer sagt, dass sie nicht irgendwann durch Deutschland und Europa touren werden, um den Namen von Jesus groß zu machen, mit den Liedern, die sie selber geschrieben haben? Wisst ihr, unser Musikpastor in Aalen, Pala, ist ein ganz lieber und netter und feiner Typ. Und die besten und größten Kirchen in Deutschland, die eine CD produzieren wollen mit ihren Musikbands, kommen wohin? Nach Westhausen, bei Aalen, zu Pala ins Wohnzimmer. Und dann nehmen sie ihre CDs auf und da produzieren sie ihre Dinger. Warum? Weil er einer der Besten ist in diesem Gebiet in ganz Deutschland. Ein kleiner, demütiger Mann mit einem gesunden Charakter, den Gott gebraucht, was Großartiges zu machen. Vor 3 Wochen war ich mit Lars in Bremen zu einer Pastorenkonferenz eingeladen, weil die wissen wollten, wie wir hier unten im Süden Gemeinde bauen. Und jetzt ist es nicht wegen mir, sondern weil Gott in uns als Gemeinde was reingelegt hat, was viel, viel größer ist, wie das, was du denkst. Und dein Kleinstadtdenken hindert die Pläne des Reiches Gottes massiv. Und wir waren in Bremen da oben und wisst ihr, wir gehören zum Gemeindeverband, dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinde, da gehören 800 Kirchen dazu. Und der hat mich angefragt, ob ich an diesem Samstag kommen könnte, fürs Wochenende, fürs Sonntag noch bleiben. Ich sage, ich kann fürs Sonntag unmöglich in meiner Gemeinde fehlen. Ich habe am Freitag alles voll. Ich kann am Samstagmorgen um 4 hier losfahren zum Flughafen nach München. Ich fliege zu euch hoch, wir machen die 2 Sessions und wir fliegen abends wieder zurück, sind wir Mitternacht zu Hause. Und die sagen, wir haben ein Thema auf dem Herzen und wir wollen genau dich, weil wir glauben, dass das, was ihr als Gospelhaus tut in Nördlingen, Aalen und Heidenheim, genau das ist, was wir hier oben brauchen in Weser-Ems in Ostfriesland. Spielt keine Rolle, wenn wir dich mit dem Flieger einfliegen müssen, morgens rein, abends raus, aber wir wollen für dieses Thema dich. Ich bin nächstes Jahr eingeladen, in Niedersachsen-Ost zu sprechen über genau dasselbe Thema. Wir sind in Bayern-Nord, in Würzburg. Im Sommer ruft ein Pastor aus der Schweiz, von irgendjemand empfohlen, sagt, du musst beim Stefan anrufen, der kann dir weiterhelfen. Letzte Woche mit dem Pastor aus Neubrandenburg telefoniert, die wollen alle dasselbe wissen. Die wollen wissen und verstehen, wie man eine Gemeinde sein kann an 3 Standorten. Und wir haben 800 Gemeinden in unserem Bund, aber da gibt es nicht viele von, die das leben. Aber wir merken, das wird ein Trend, das wird kommen. Und warum auch immer, hat Gott Freude daran gehabt, in Nördlingen, Aalen und Heidenheim etwas zu beispielhaft zu modellieren, was ein Modell sein wird für Dutzende und Hunderte Gemeinden in unserem Land. Wir sind nicht die Einzigen, wir sind nicht die Besten, aber wir sind Teil davon. Wir hatten Pastoren treffen vor 3 Wochen, wo die Australier zu Gast waren. Da kamen Pastoren aus Regensburg, aus München, aus Stuttgart, aus Ulm, aus Mainz, aus Hannover. Wisst ihr, wo die alle hin mussten? Nach Nördlingen. Kein Flughafen, kein ICE, keine Autobahnanbindung. Vollkatastrophe. Für Pastoren, die viel beschäftigt sind, Vollkatastrophe. Wo wir mit diesem Event angefangen haben zu planen, vor 1,5 Jahren, wie sich das so entwickelt hat, dachten wir, wo ist eine gute Location? Und wir dachten, was wir sicher wissen, Nördlingen ist es nicht. Weil es keinen Sinn macht. Wer möchte von München nach Nördlingen fahren? Wer will sich das antun, von Hannover nach Nördlingen zu kommen für 2 Tage? Da haben wir gesagt, wisst ihr, ich bin da mit dabei, aber ich kann es meiner Familie nicht antun, noch mehr unterwegs zu sein. Ich bin nur dabei, wenn wir es in Nördlingen machen können. Und vielleicht ist das eine Begrenzung, vielleicht ist das ein Problem. Sucht euch einen anderen, aber es geht für mich nur in diesem Setting. Ich sage, wir wollen dich, wir wollen euer Setting und soll kommen, wer kommen möchte. Und wir staunen, von wo überall Pastoren kommen, nach Nördlingen, um zu lernen von dem, was Gott tut. Nicht jeder Gottesdienst ist proppevoll. Aber in allen 4 Gottesdiensten, an allen 3 Standorten zusammenkommen, Sonntag für Sonntag 400 Menschen ins Gospelhaus. Wir schätzen, dass zwischen 600 und 700 Menschen für sich sagen, Gospelhaus ist meine geistliche Familie. Das ist da, wo ich dazu gehöre. Das ist nicht riesig, aber ist auch nicht so klein, wie du denkst. Verstehst du? So das, was Gott bis jetzt getan hat, ist so ein kleines Tick größer, wie das, was du denkst. Und vielleicht fragst du dich manchmal, was macht der Pastor eigentlich die ganze Woche? Hat er irgendwas zu tun? Für was brauchen wir einen FSJler? Für was brauchen wir nochmal einen, nochmal einen, nochmal einen? Wer braucht das alles? Gott braucht es. Gott will das, dass aus diesem Kleinen etwas Großes wird, das Einfluss hat, weit über diese 4 Wände hinaus. Nicht wegen dir und nicht wegen mir. Sondern der einzige Grund, warum Gott uns ausgewählt hat, ist, weil wir klein genug waren. Und begrenzt genug. Und beschränkt genug. Und dumm genug. Und arm genug. Und deswegen hat Gott irgendwann gesagt, die Jungs mag ich, die nehme ich. Über allen Zweifel hinweg, über alles Kleinglauben, über alle Kleinstadt hinweg, die sind genau die richtigen. Warum? Weil wenn das Ding groß wird, weiß jeder, mit Nördlingen kann es nichts zusammenhängen. Mit dem, was die, das muss eine Gottgeschichte sein. Und Gott liebt es, Gott Geschichten zu schreiben. Das war jetzt ganz viel aus dem Blickpunkt von Gemeinde, weil wir gerade eine Predigtreihe laufen haben, I love my church. Aber übertrag es mal auf dein persönliches Leben, auf deine Familie, auf deine Herkunft, auf deine Schulbildung. Und lass dir von Gott sagen, dass da mehr Potenzial in dir drinsteckt, als du jemals geglaubt hast. Was sterben muss, ist ein bisschen der Kleinglaube. Ein paar Erfahrungswerte müssen beerdigt werden, ein bisschen die Minderwertigkeit überwunden. Da muss was absterben in deinem Leben. Aber Gott hat viel, viel mehr in dich reingelegt, als bis jetzt zum Vorschein gekommen ist. Und Gott liebt es. Gott liebt es, dich zu gebrauchen mit deinem Zweifel. Bring sie mit. Aber stell Gott über deine Zweifel. Pass deine Vision und den Traum deines Lebens nicht deinen Zweifeln an, sondern dem, was Gott in seinem Wort geschrieben hat. Ben darf nochmal nach vorne kommen, wir stehen zusammen auf und wisst ihr, ja, ihr dürft gerne aufstehen zusammen. Wer sagt, dass du nicht in die Politik kannst? Wer sagt, dass du nicht einen massiven Einfluss an deinem Kindergarten haben kannst? Wer sagt, dass deine Kinder nicht irgendwann in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen können? Wer sagt, dass du nicht eine Erfindung machen kannst, die der Welt, der Menschheit dient? Wer sagt, dass du nicht ein Unternehmen gründen kannst, das so viel Geld verdient, das für dich und fürs Reich Gottes reicht? Wer sagt, dass Gott mit dir nicht eine Geschichte schreiben kann, über die alle Welt staunt? Als Jesus geboren wurde, war das in Bethlehem. Als Jesus starb, war das in Golgatha. Golgatha war die Müllhalde der Stadt Jerusalem, außerhalb der Stadtmauern. Es war nicht das Kolosseum, wo Jesus heldenhaft starb. Es war die Müllhalde, wo keiner dabei sein wollte. Und Gott liebte es, dieses Opfer zu bringen auf eine Müllhalde außerhalb der Stadt in einem kleinen Land namens Israel, um aller Welt zu zeigen, dass Gott sie liebt. Wenn wir das Abendmahl zusammen feiern, Jesus hat uns aufgetragen, von Zeit zu Zeit das Abendmahl zu feiern, einen Schluck Wein oder Traubensaft zu nehmen und an das Blut zu erinnern, das Jesus vergossen hat für deine Schuld. Etwas von diesem Brot zu nehmen und symbolhaft daran zu erinnern, dass Jesus für dich gestorben ist. Wisst ihr, in diesem Kelch, in diesem Traubensaft und in diesem Brot, in diesem Bissen steckt keine Kraft. Aber in dem, was dahinter steckt, symbolisch, steckt enorm viel Kraft. Und ich möchte dich einladen, wenn du das Abendmahl nimmst, diesen Schluck und diesen Biss, dass du dir bewusst machst, dass in diesem kleinen Potenzial liegt für was ganz Großes. Und dass du dann anfängst, es zu übertragen auf dein Leben. Und sagst, wo habe ich zu klein gedacht? Wo haben Erfahrungen und Minderwertigkeiten, Bequemlichkeiten klein gehalten? Und sag, Jesus, ich möchte es opfern für dich. Ich möchte mein Leben opfern, wie ein Senfkorn, das gepflanzt wird, das abstirbt, damit ein Baum wachsen kann, der so groß ist und so schön ist, dass er anderen Menschen Schutz bietet. Lade dich ein, ein mutiges Gebet zu sprechen in deinem Herzen. Sag, Jesus, gebrauche mich. Nimm meinen Zweifel, nimm meine Begrenztheit und schreib Geschichte mit mir. Nicht zu meiner Ehre, sondern zu deiner Ehre. Und sei dir gewiss, dass Gott Freude daran hat, das Kleine zu gebrauchen. Gott hat so viel in dich reingelegt. Gott liebt dich. Gott hat dich begabt. Dein Alter spielt keine Rolle. Vielleicht hast du gedacht, dein Lebenstraum als Frau ist nicht möglich. Aber lass mich sagen, Gesellschaft ändert sich. Reich Gottes ändert sich. Und wer sagt, dass du als Frau nicht deinen Lebenstraum neu ausgraben darfst? Ein Moment gekommen ist, wo Gott einen Neuanfang schenkt. Vielleicht hast du deinen Wunsch begraben, jemals zu heiraten, aufgrund von unterschiedlichen Erlebnissen in deinem Leben. Aber wer sagt, dass Gott nicht größer ist als diese Erfahrung, als dieser Schmerz? Gott liebt es. Gott liebt es, aus dem Kleinen das Kleine zu gebrauchen, um was Großartiges zu machen. Lass uns diesem Gott nochmal ein Lied singen und das Abendmahl gemeinsam feiern.